Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Herzlich willkommen in der Hafenbar. Heute haben wir uns eine junge Frau eingeladen, Sarah Stork, 39 Jahre alt, lebt in Bochum und man kennt sie aus dem Fernsehen, zum Beispiel Sturm der Liebe oder Unter uns.
Es kann aber auch sein, dass einige Yoga-Fans sagen, Moment mal, Sarah Stork, auf deren Anleitung hin habe ich doch tatsächlich schon trainiert. Sie hatte lange, lange Zeit ein Online-Training für die Leser der Welt. Sie wäre sowieso meiner Lehrerin geworden. Sarah Stork war auch in den Schlagzeilen, weil 2021 ein für sie, für so junge Menschen insgesamt fürchterlicher Schicksalsschlag sich ereignet hat, weil ihr Mann und Vater ihrer gemeinsamen Tochter verunglückt ist, erfroren ist bei einer Wanderung in einem Nationalpark in den Vereinigten Staaten. Daran hat sie bis heute zu kauen und auch darüber reden wir heute mit Sarah Stork.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals zugehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da.
Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddäus. Heute zu Gast Sarah Stork.
In der Hafenbahn.
Sarah, wir lesen dir jetzt vor, was zu deinen Gunsten und zu deinen Ungunsten vorliegt. Ich fange mit den Gunsten an. Netterweise hat Nicoletta mir diesen Part überlassen. Das ist nämlich immer der Schmeichelpart. Sarah ist noch längst nicht 40 Jahre alt, ist aber gleich in mehreren Karrieren unterwegs. Sie ist Schauspielerin und wurde deutschlandweit bekannt, als sie in Sturm der Liebe die Floristin Sandra Zastrow spielte. Also die erste Persönlichkeit war, die im Vorspann der Serie groß zu sehen war, 184 Mal. Sarah ist auch eine herausragend gute Yogalehrerin, die ihre eigene Kolumne auf der Seite der Tageszeitung Die Welt hatte. Sie ist ihrer Tochter eine liebevolle Mutter und nach allem, was Leute über die warmherzige Sarah sagen, geht es auch ihrem Hund bei Sarah gut. Das Ruhrgebiet ist ihr nicht nur Heimat, sondern war in sehr schweren Zeiten, die hinter ihr liegen, sogar eine Zuflucht. Einwände? Hast du, möchtest du?
Das Ruhrgebiet war eine Zuflucht?
Ja, war es doch, oder? Bochum.
Ja, naja, da komme ich, also da lebe ich ja.
Nein, aber du hättest ja auch sagen können, ja, mein Gott, ich bin eine sehr berühmte Schauspielerin. Ich mache München zu meiner Zuflucht, wenn ich Sicherheit brauche oder Hamburg oder Berlin.
Nee, das war schon, ja doch, da hast du recht, schon so ausgewählt. Kleines Nestchen.
Ein Nestchen. Ist das Bochum so für dich?
Ja. Ja, ich war jetzt ja in Berlin ein paar Tage und da habe ich wieder gemerkt, als ich nach Hause kam, nach Bochum, wie klein und behutsam und schutzelig das ist und gemütlich und unprätentiös und...
Aber auch natürlich... Nicht nur schön.
Nee, habe ich auch mal gar keinen.
Wo findest du Bochum am schönsten?
Bei mir zu Hause und ich habe so ein paar Lieblingscafés. Ja.
Ja, ich überlege mal das Grün. Wo ist das Grün in Bochum?
Am Camp Wiesensee.
Wiesental.
Weidmacher Holz mag ich auch sehr gerne.
Gibt's schon.
Okay, ja. Bochum, kein Ding, sicher.
Und an der Castropa ist auch grün.
Wo du meinst, wo das Stadion ist?
Ja.
Ja, auf der anderen Seite dann, oder? Wo das Planetarium
ist. Ja, und mittendrin. Viel grün.
Ah ja, natürlich, da gibt es eine Fußballwiese. liest du bitte mal, was
zu Sarahs Ungunsten vorliegt. Ja, Sarah kann Yoga, aber so gut, dass das kein Mensch mit einem weniger perfekten Körper nachmachen kann. Sarah hat für Geld so getan, als würde man automatisch glücklich, wenn man nur in einem Wohnmobil der Firma Fentrum liegt. Anders als die Camping-Heinis hat ihr noch niemand dafür Geld gegeben, dass sie Flöte spielt. Obwohl sie das genauso können soll wie Tango tanzen, sagt jedenfalls ihre Agentur. Was ist ihre Heimatstadt Bochum denn nun eher? Flötenstadt oder Tango-Town? Soll sie uns mal selber sagen.
Wieso steht, habe ich mich gewundert, dass da Flöte steht.
Naja, das ist ja so bei uns Schauspielern, alles was man so ein bisschen kann, so angedockt hat mal, das kann man richtig gut. Und wenn da eine Anfrage käme, dann hätte ich Zeit und würde mir den besten Flötenmeister der Welt suchen und würde das perfektionieren. Also ich habe früher meine Karriere mit der Flöte begann in der ersten Klasse. Oh. Ich war in der Flöten-AG, ich habe bei jedem Event geflötet. Und dann vor Weihnachten mit meiner damals besten Freundin in der Stadt, was uns den Titel bei den Jungs eingebracht hat, arme Flötenkinder, weil natürlich eine Mutter von jemandem uns gesehen hat und dann ihrem Sohn das erzählt hat, aber eigentlich so, ach, wie süß, die Mädchen aus deiner Klasse. Ja, und dann hat er das natürlich allen Jungs erzählt und dann haben die so ein Lied gedichtet, das hieß irgendwie, arme Flötenkinder, ihr habt finanzielle Probleme und uns war es so peinlich. Aber wir haben richtig viel Geld verdient, also für, ne, so.
Der Süßfaktor. Dann.
Wobei ja, die Kellys haben auch so angefangen auf dem Westenhellweg. Ja. Also im Grunde...
Ich bin immer froh, dass ich keine Kinder habe, wenn ich so Weihnachtsbasare mit Blockflöten erlebe. Ich finde, das ist annähernd unerträglich, wenn Kinder da so rumflöten, das ist ganz schlimm.
Das geht noch. Geige finde ich ist schwierig, weil Geige brauchst du so lange, bis du es annähernd kannst. Das
ist
dann
auch nicht schön. Ist auch nicht schön. Ich hätte so einen Jungen...
Ich könnte gut Flöte spielen.
Blockflöte?
Ja, ja, aber ist das Instrument als solches, hat halt so wenig Anmut, muss man wirklich... ich hätte so einen Jungen mal erlebt in so einem Restaurant, der hat so eine Trillerpfeife geschenkt gekriegt. Das war noch schlimmer, muss man sagen. Also das war noch schlimmer als Blockflöte. Mhm. Aber du spielst heute nicht, also es gibt keine Momente in deinem Alter, wo du denkst, jetzt...
Nein, nee.
Bei uns in der Grundschule hatten wir auch Blockflötenunterricht mit Leihflöten. Das fand ich schon das Schlimmste.
Leih?
Ja, ja. Die gingen dann einmal reihum. Der hatte auch nicht jeder sofort ein Instrument. Das war lange vor Jeki.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, dieser Podcast muss komplett ohne Zweideutigkeiten auskommen, weil das wäre jetzt hier, das Tor ist, der Ball liegt so vor Einschussbereit vom Tor. Es sind aber noch andere Instrumente angegeben in deiner Agentur Setcard. Mhm. Und was ist das? Cello? War das? Nee.
Nee, Cello spielt meine Tochter. Cello kann ich nicht. Nee, ich habe früher Klavierunterricht gehabt, wie man das so hat als Mädchen aus gutem Hause. Habe dann irgendwann mit meinem Klavierlehrer aber mehr Kekse gegessen als gespielt, weil der gemerkt hat, ich übe einfach nicht. Und wenn man nicht übt, dann macht das so wenig Sinn wie, ja, ne, was Sinn machen kann. Genau. Gitarre finde ich ganz toll, das habe ich mir immer selber beigebracht.
Aber so ein paar Akkorde, um dann...
Ja, ich konnte Friday I'm in Love spielen, das mag ich gerne, das Lied. Ja.
Friday
I'm in Love. Und das gab's, ich hatte so ein Buch, das hier heißt das Ding, und da war es voll easy erklärt, wie du dir das selber beibringst, und dann war auch dieses Lied dabei.
Und gibt es solche Momente heute noch, wo du zu Hause bist und singst Friday I'm in Love?
Ja. Auch wenn es im Radio kommt, singe ich auch lauthals mit.
Erinnerst du dich an den Song Nicoletta?
Ja.
Okay, gut.
Ja, ja, aber ich kenne das nicht über Bücher. Also mein Bruder hat bei YouTube Klavier gelernt, zum Beispiel.
Ja.
Das geht ja heutzutage ja viel leichter.
Mein Bruder, das klingt... Was, das?
Ja, der hat Ona Martina von hier ziemlich beste Freunde. Und damit hat er natürlich auch immer in uns imponiert. Ne?
Das ist natürlich, das ist, ich finde das sowieso irre, was man im Netz nicht alles lernen kann. Also ich war kurz davor, ein Vier-Punkt-Fundament zu machen für so eine Klimmzugstange, die ich einbetonieren wollte im Garten. Und habe dann aber nur gedacht, oh Gott, was passiert, wenn ich auf halber Strecke scheitere? Dann ist der Garten ruiniert, da ist irgendwelche Betonkleckserei. Aber zum Beispiel Rouladen wickeln, nicht so einfach. Kann man alles im tollen Internet lernen. Ich habe einen Freund, der guckt nichts lieber als russische Heimwerker-Videos, weil der Russe so gut ist im Improvisieren. Er hat ja nichts. Und deswegen muss er da mit irgendwelchen Sachen so immer alles mit Papier ausstopfen. Das ist toll. Weil sowas machst du auch, Sarah.
Mit Papier was
auch? Dass du dir Sachen anguckst, die du nicht unbedingt brauchst.
Nee. Ich verliere mich auch nicht so. Also so viele Leute, die immer sagen, auf einmal scrollen sie bei Instagram stundenlang, das passiert mir nicht, weil ich nutze das wirklich eigentlich hauptsächlich zum Arbeiten.
Im Ernst, wie kann dir das nicht passieren? Ich habe letztens 90 Minuten im Zug gesessen und habe gedacht, es ist 1,5 Stunden rum. Ich habe nur Katzenvideos angeguckt, Fernfahrervideos und Frauen, die im Wasser baden, im Meer baden. Nein.
Nee, tatsächlich nicht. Also wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich mir Golden Retriever Videos an. Die werden mir auch angezeigt, weil ich habe ja auch einen. Und dann, wenn man das einmal geliked hat, ne, ist das ja, dann gucke ich mir so ein paar Videos an und dann geht es mir gleich besser.
Wirklich, wenn du Golden Retriever bist.
Ja.
Aber es gibt nichts was tanzende Frauen und Männer, weil du so gut tanzen kannst. Hm. Es gibt so viele tolle Videos von Leuten, die tanzen. Es gibt diese eine Frau, die macht mich rappelig, weil die tanzt immer nur ganz schnell zu Speed-Techno. Das nervt. Aber trotzdem gucke ich sie mir mal an, weil ich denke, was hat sie für Sorgen, dass sie sich immer dabei aufnimmt. Aber also andere Leute, das ist toll, was die zu Hause alles hinkriegen, oder?
Ja, also ich verliere mich leider auch darin und es ist sehr überraschend, wie gut diese Apps einen dann kennen. Aber wenn du es selber zum Arbeiten benutzt, halt, kommen viele Zuschriften und sowas zum Beispiel auch über oder informierst du dich? Also was meinst du, wenn du mit Instagram arbeitest zum Beispiel?
Also ich habe ja 3 verschiedene Accounts für meine verschiedenen Jobs und ich like einfach mal ganz viel immer und poste manchmal auch einen Kommentar drunter und versuche selber Content zu kreieren ab und zu, wenn ich irgendwas Spannendes mache. Ja, und so nutze ich das, aber ich muss mich echt zwingen und manchmal ärgere ich mich. Zum Beispiel hatte ich eine Anfrage von einem Brautpaar, also ich bin ja auch freie Traurednerin, hatte ich eine Anfrage über meine Traurednerseite und habe dann 10 Tage lang, glaube ich, war ich nicht auf diesem Account und dann habe ich es gelesen und dann war es leider schon zu spät.
Schon vergeben.
Ja, deswegen muss ich mir immer so ein bisschen selber in den Hintern treten und wirklich jeden Tag diese Accounts mir da einmal angucken, ob da irgendwas ist, was vielleicht von Belang ist.
Ja, da geht ja dann auch schon viel Zeit drauf. Dann kann man ja auch nicht noch sich in irgendwelchen...
Lass uns mal auseinanderdröseln, Sarah, wie das... die Schauspielerei, du hast schon gesagt, Schauspielerei, also wenn du danach gefragt worden bist, Schauspielerei als ab kleines Mädchen,
ja.
Schauspielerin, Schauspielerin, Schauspielerin. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Wem wolltest du nacheifern?
Also als ich ganz klein war noch oder Kind, da dachte ich so, das ist auf jeden Fall machbar, das kann man machen. Ich habe immer alles nachgespielt und mein erstes Idol, jetzt fast nicht irgendwie Ariel die Meerjungfrau hieß oder so, war Julia Roberts in Pretty Woman.
In Pretty Woman?
Ja, ja.
Warum hat dir der Film so gut gefallen?
Das ist bisher jetzt noch mein Lieblingsfilm. Ich glaube,
der ist bisher
immer ja, drin? Ja.
Ach, im Ernst.
Also ich finde Julia Roberts einfach ganz bezaubernd in dem Film und auch immer noch. Finde das eine ganz tolle Schauspielerin. Und ich glaube, weil das so ein modernes Märchen ist. Also das war ja gleich nach Ariel die Meerjungfrau, war das ja auch so ein, ne, sie wird gerettet und der Prinz kommt, und aber so moderner.
Ja, weil ich habe eigentlich gedacht, in eurer Generation, weil ihr seid ja annähernd gleich alt, ist der Film schon fast verboten, weil er ja anzeigt, dass ein omnipotenter Mann, ein wahnsinnig reicher Mann, gabelt eine Prostituierte auf, nicht um ihre sexuellen Services in Anspruch zu nehmen, sondern um sich von ihr den Weg zeigen zu lassen. Und dann wird sie durch ihn in das bessere, nämlich das reiche Leben geführt. Also sie kommt ins Märchen rein. Aber ich habe auch immer mal von so einer ganz biestigen Journalistin gelesen, den könnte man nicht mehr sehen, weil hier ist er, der Retter, da ist sie und arbeitet an der Straße, muss ich mit Edding ihre Schuhe schwarz malen und so. Und diese Elendskomponente siehst du darin nicht. Ich finde den Film auch toll.
Als Feministin bezeichnet, aber das stört mich nicht. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit diesem Monolog aus Grey's Anatomy. Da, wo, das ist jetzt dieses Pick-Me-Girl, ist ja jetzt so ein Meme geworden auch, wo die Hauptdarstellerin um ihr Love-Interest kämpft und sagt, nimm mich, liebe mich. Und das ist einer meiner Lieblingsmonologe. Und da hat neulich auch jemand gesagt, ja, aus feministischer Sicht ist das nicht in Ordnung. Und da dachte ich mir so, nee, warum? Wenn man doch wirklich jemanden liebt, dann ist es total fair, die Karte auf den Tisch zu schmeißen, zu sagen, ich will dich. Du hast zwar auch eine Frau, aber ja. Ich liebe dich jetzt so, Punkt. Nimm mich so. Also das finde ich jetzt hat nichts mit, man ist nicht feministisch zu tun, sondern wenn man wirklich was will, dann muss man auch manchmal ja die Karten auf den Tisch legen und nicht immer so Spielchen spielen, so, ach, jetzt schreibe ich mal nicht, jetzt schreibe ich mal doch. Ich mache mich interessant. Also das finde ich ganz schrecklich. So.
Die Geschichten schreibt das Leben ja auch so in echt. Ne? Also tatsächlich, Liebe ist ja auch so ein Film, wo es immer wieder Kritik hagelt, wenn der immer Weihnachten wieder im Fernsehen ist. Der wäre auch, könnte man alles so nicht mehr machen. Und der Prime Minister mit der Sekretärin. Und ich gucke den für mein Leben gern.
Ja.
Immer wieder, jedes Jahr. Und ich sehe das überhaupt nicht aus der Sicht.
Das ist ein bisschen biestig, ne? Also, aber gut, ich fand den Film natürlich damals toll, dass solche Leute, die sich durch Lebensalter disqualifizieren, weil junge Leute oder jüngere Feministinnen mir dann sagen würden, gut, du kannst das allerletzte tatsächlich verstehen. Aber jetzt ist da Julia Roberts in diesem Film. Das ist ein amerikanischer, ist einer der Hollywood-Filme schlechthin, muss man sagen, A Pretty Woman. Und dann hast du zu Hause bei deinen Eltern Verständnis dafür bekommen, dass, ja klar, die Sarah kann das, die Sarah traut sich, dass du die Sarah möchtest, also soll sie es machen. War das die Stimmung zu Hause?
Nee, das wurde ganz lange eigentlich nicht ernst genommen, glaube ich. Also meine zahlreichen Performances in der Theater-AG und bei Schulaufführungen und auch immer, wenn Besuch kam. Also ich habe mich auch in meiner Pretty-Woman-Phase, meine Mutter hatte so alte Overknees und so kurze Röcke, habe ich mich wirklich angezogen, immer mit meiner Stiefschwester gemeinsam. Die habe ich immer motiviert mitzumachen, weil alleine macht es ja nicht so viel Spaß. Und dann hat immer ein Onkel von uns gesagt, ach Olga und ich weiß nicht, noch einen anderen Namen, der so ähnlich klang.
Eigentlich.
Nee, die haben ein bisschen witzig oder so. Vielleicht hatten die auch Angst, dass das, oder haben gehofft, dass es das nur eine Phase.
Aber was habt ihr denn dann gemacht? Ihr habt dann Teile davon vorgetragen, oder?
Ja, wir haben so Modenschau gemacht, dann.
Und bei den wenn du mit der Theater AG Aufführung hattest, sind deine Familie, sind die denn dann gekommen und haben geguckt, wie du das machst?
Das weiß ich gerade nicht. Doch, ich glaube schon.
Und die waren und
ich glaube, meine Mutter war, ich weiß nicht, also ich hatte manchmal das Gefühl, als wäre das eher, also ich bin ja auch, habe früher viel getanzt und wir hatten auch so eine Karnevalsgruppe und waren auch irgendwo eingeladen bei solchen Events, und dann hat sie wirklich mal meine Freundinnen und mich dahin gefahren und dann gesagt, ja, ich hole euch später wieder ab. Aber hat auch nicht zugeguckt, und da dachte ich so, oh, ist irgendwie ein bisschen traurig, aber vielleicht ist ihr das auch peinlich, keine Ahnung.
Was könnte ihr daran peinlich sein?
Ja, meine Mama ist ganz anders. Die mag gar keinen Wettbewerb. Die würde auch nicht im Fitnessstudio in einen Kurs gehen und so. Sobald irgendwie, da ist die halt ganz anders. Also das habe ich eher von meinem Papa, dieses Rampensau-Gehen.
Ja, weil Schauspielerin zu sein bedeutet ja zum einen, klar, Filme, viele Leute filmen dich und du performst deine Rolle, du gibst spielst deine Rolle. Die andere Möglichkeit ist riesengroßes Theater. Also ich meine, das Schauspielhaus in Bochum, bei dir zu Hause ist eine riesen Bude und da auf die Bühne und man ist ganz alleine und dann 10 Minuten Text und dann geht's immer noch weiter. Das ist natürlich eigentlich für viele Leute auch eine Albtraumvorstellung.
Ja, für meine Mutter auf jeden Fall.
Und für dich, weil du hast dich da gesehen, du hast gedacht, dann komme ich raus. Ja.
Nee, das war nie so mein Antrieb. Also dieses, man will das werden, wenn man berühmt werden will, das hatte ich gar nicht. Also ich habe schon mal irgendwie gedacht, oh, wenn man berühmt ist, dann hat man eine Stimme, dann hören einem Leute zu. Weil ich bin ja auch sehr tierlieb. Ich unterstütze zum Beispiel Rettet das Huhn, das ist eine ganz tolle Organisation, die Hühner aus Legehennen betrieben holen und zum Tierarzt bringen und versuchen zu retten und so. Wie bin ich dahin gekommen? Genau, dass wenn man berühmt ist, dass man eine Stimme hat, dass einem mehr Leute zuhören und man solche Dinge vielleicht verbreiten kann. Aber ich wollte nicht Schauspielerin werden, weil ich berühmt werden wollte, sondern weil ich das immer geliebt habe, so in Rollen zu schlüpfen, mich zu verkleiden, andere Dinge zu erleben, zu fühlen.
Nee, ich meine auch gar nicht berühmt sein. Ich meine, nehmen wir ganz an, ich hatte jetzt kürzlich gesehen von so einer österreichischen Schauspielerin in Neubrandenburg, glaube ich, die hat selber auch Regie geführt, sich selber inszeniert als Marika Röck. Ich kenne ja Leute, ne? Großer Star der 20er, 30er, 40er Jahre und macht da so eine Revue.
Ja.
Und ich würde nicht sagen berühmt sein, sondern ich, Sarah, möchte auf eine Bühne gehen und möchte Marika Röck sein oder möchte, weiß der Schinder, was waren nicht alles für verschiedene Rollen, ich möchte Stine sein, ich möchte Effi Briest sein, ich möchte irgendeine dieser großen Rollen sein. Das ist auch in deinem Kopf gewesen, also rauskommen, jemand anders sein, die Leute gucken zu und sind gebannt.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
An die Leute habe ich tatsächlich gar nicht so viel gedacht immer. Also ich habe gemerkt, wenn ich spiele, dass ich mich so krass fühle. So.
Nur nach innen hinein.
Ja, und natürlich hat das dann auch, wenn man dann die ersten, sag ich mal, Erfolgserlebnisse hatte oder Leute gesagt haben, wow, ne, oder du kriegst die Hauptrolle einfach im Schultheaterstück jedes Mal, da merkt man schon, okay, scheinbar kann man das irgendwie oder transportiert das, aber das habe ich dann erst so nach und nach gemerkt. Also es war eher dieses, ja, ich fand das ganz toll, in andere Rollen zu schlüpfen und mir das wahnsinnig viel Spaß immer gemacht.
Und in so einer Telenovela fühlt man sich dann auch? Oder ist das wirklich mehr einfach ein Job, den man abarbeitet? Weil du ja auch dann immer in dieselbe Rolle schlüpfst. Ich meine, da passiert was der Rolle ab und zu, aber im Grunde ist ja die Abwechslung gar nicht so gegeben. Also hat dich das enttäuscht oder war das so, wie du es...
Nee, hat mich gar nicht enttäuscht. Also ich habe das geliebt. Ich finde, das ist das Geschenk, wenn man so lange eine Rolle spielt, dass man die ja so in- und auswendig dann kennt und man weiß, wie die spricht und man hat auch ein gewisses Mitspracherecht. Also ich durfte auch dann, wenn was geschrieben wurde, vielleicht mal von Autoren, die jetzt vielleicht nicht ständig dabei waren, sagen, oh nee, das würde die Sandra aber nicht sagen oder so. Also man wurde da sehr ernst genommen. Und naja, immer auch verteidige deine Rolle. Ne? Das war so eine Ansage, die hab ich oft bekommen. Ne? Verteidige deine Rolle, wenn du das Gefühl hast, das ist gerade nicht gut für die. Nee, gar nicht. Und man lernt sie immer besser kennen und man wächst so mit ihr und dann mit ihren ganzen Erfahrungen und Erlebnissen. Und ich meine, Telenovela, da passiert ja auch viel. Also ich habe ein neues Herz bekommen. Ich habe ja alles wirklich erlebt. Ich bin 1000-mal fast gestorben, von der Schneelawine verschüttet. Hatte die super tolle, märchenhafte Hochzeit mit Kutsche und Kleid und... Ja.
Und danach warst du bei Unter uns und die Rolle ist ja aufgrund deiner Schwangerschaft, wie du sagst, die kam ja etwas plötzlich, umgeschrieben worden und die wurde auch inhaftiert, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Und dann
eine Scheinehe und die ist aufgeflogen.
Das war der Grund, genau. Und dann hat es eine Schauspielkollegin deine Rolle ja hinterher weitergespielt, zunächst als Vertretung. Hast du die dann auch beobachtet, weil die Rolle sich war so und das...
Nee, das habe ich nicht beobachtet. Also ich gucke jetzt auch selber nicht, setz mich ja nicht hin und guckt hin.
Ja, weil das war es ja eigentlich du. Oder wurde die Rolle für dich neu, du hast sie ja nicht übernommen, sondern du bist ja neu dazugekommen.
Genau, ja.
Das stelle ich mir schwierig vor, wenn du, so wie du es beschreibst, das so mit dir einhergeht, dass man dann so eine Rolle zurücklässt und da wahrscheinlich auch schwierig war.
Dann,
ne?
Macht sie der andere.
Ja, und
ja, aber da war ich dann ja gerade frisch Mama.
Ganz anders.
Das war alles so, da hatte ich so die andere Rolle.
Das hat es wahrscheinlich leichter gemacht.
Ja, ja.
Und diesen Zwischenschritt nochmal, Sarah, also du kommst mit den Overknees bei den Familienfesten dazu, du trittst bei der Theater AG auf, du tanzt wie der Teufel und deine Mutter guckt dich an und dann Schule fertig und dann sagst du das Logische, Leute, das war gar kein Spaß, ich möchte Schauspielerin werden, ich habe es euch die ganze Zeit gesagt, das dürfte euch nicht überraschen. Und dann müssen die das ernst nehmen und wie ging das dann an der Stelle weiter?
Also ich habe das so alles so ein bisschen in Eigenregie gemacht, so mache ich das irgendwie immer, mit mir erst alleine aus, ich habe mich ganz alleine beworben und wurde halt genommen. Und dann konnte ich natürlich mit diesem Hintergrund sagen so, hey Leute, ich habe mich schon beworben und ich wurde angenommen an einer Schauspielschule in Köln. Ich würde es gerne machen, aber es wäre natürlich cool, ich bekäme ein bisschen Unterstützung von euch, ne? Egal ob emotional und finanziell oder am besten beides. Und dann, ja, hat sogar mein Stiefpapa gesagt, er findet das toll. Das hat mich sehr gewundert damals, weiß ich noch. Du bist so ein Typ, das hat man ja immer schon gesehen. Okay. Und mit meiner Mutter bin ich dann ins Theater gegangen, ins Schauspielhaus. Ich weiß nicht mehr, welches Stück wir gesehen haben. Wir waren auf jeden Fall im Theater zusammen. Und danach waren wir noch im Hufeisen. Wer aus Bochum kommt, kennt das Hufeisen. So eine kleine Bar. Und da saßen wir und haben Schnaps getrunken an der Theke.
Und ist das, was du öfter mit deiner Mutter gemacht hast? Oder?
Nein, nee.
Nur um das einzuordnen.
Das war so
das schon ein besonderer Abend.
Once in a lifetime moment. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, ich unterstütze dich.
Ja,
tut weil du gut. Gerade gesagt, weil du hast gerade gesagt, Sarah, ich gucke natürlich nicht Telenovela. Ich muss ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Ich war in Frankfurt bei einer der größten Intellektuellen der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte, bei Margarete Mitscherlich. Die hat mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich zusammen die Psychotherapie in Deutschland revolutioniert. Mhm. Und sie war zu dem Zeitpunkt, als ich sie interviewte, war sie Anfang 90, immer noch hellwach, sehr schwerhörig. Und die erste Frage an sie war, Frau Mitscherlich, was ist denn für eine Frau ihrer Geisteskapazität, was ist denn für sie ihre intellektuelle Sünde? Und dann, wie aus der Pistole geschossen, jeden Nachmittag Sturm der Liebe. Weil dann hat diese Vorzeige-Intellektuelle, hat sich jeden, und sie hat mir auch hinterher, als die Kameras aus waren, hat sie mir gesagt, das ist für sie ein riesiger Genuss. Und sie lässt sich fallen, ist alles schön. Und du hast gesagt, du guckst das selber nicht. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wer guckt uns denn jetzt? Wer guckt uns dabei zu, wie ich diese Floristin bin, die in die Lawine kommt?
Also ich wusste, dass das ja ganz viele gucken. Als ich damals das Casting hatte, hat meine ganze Familie Sturm der Liebe schon gefeiert.
Ach wirklich?
Die kann Beginning. Oh, jetzt habe ich was Englisches gesagt. Ja, die fanden das immer toll, die haben das geguckt. Meine älteste Schwester ist Kinderärztin, die hat das immer geguckt nach der Nachtschicht oder so. Also es war Sturm der Liebe, war immer Thema. Ich habe das nie geguckt. Und als ich das Casting hatte, war das immer natürlich der Jackpot, weil dann konnten sie mich total instruieren und sagen, das ist der und mit dem und vielleicht hättest du was mit dem dann. Und konnten mich so total gut vorbereiten, dass ich alle Rollen kannte und so und haben mich sehr gut gebrieft.
Hast du auch kein GZSZ und so geguckt?
Doch, das habe ich früher geguckt, ja.
Okay.
Aber das muss man jetzt auch dazu sagen wieder, aber das ist, wie man so ein bisschen verhunzt wird auf der Schauspielschule. Früher habe ich alles Mögliche geguckt und dann auf der Schauspielschule wurde mir so ein bisschen gesagt, so, ja, nee, also ihr seid ja nicht hier, um sowas zu machen. Mhm. Mal dieses, Bild von, was ist denn Kunst und was nicht und so. Und ich glaube, ja,
bist davon du noch,
dass man sich auch erst frei machen so ein bisschen.
Bist du noch in der Agentur, die dich zu der Telenovela hinter uns, bist jetzt auch woanders?
Ja, ja.
Und hat man so jeden Tag Kontakt mit jemandem? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn man in einer Agentur ist?
Also mein jetziger Agent ist ganz, ganz toll. Auch ein guter Freund. Das war so, wir haben immer beide damals über unsere Agenturen so ein bisschen geschimpft. Ne? Man wünscht sich mal was anderes. Ich glaube, die wenigsten SchauspielerInnen sind glücklich mit ihren Agenturen. Irgendwie irgendwas stört immer die Kommunikation oder keine Ahnung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, kannst du nicht eine Agentur aufmachen? Du bist so gut vernetzt und so. Weil der hat mich auch immer, er kommt auch aus Berlin, wenn ich in Berlin war, allen möglichen Leuten vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht mache ich das. Und dann hat er es vor 2 Jahren tatsächlich gemacht.
Und wie viele sind jetzt mit dir in der Agentur? Also bist du nicht die Einzige?
Nein, ich bin nicht die Einzige. Nee, ist kein Management. Aber es läuft so, er fragt mich an, wenn Anfragen kommen, fragt, hast du Lust? Soll ich dich vorschlagen? Soll ich sagen, du hast Zeit? Und Oder es gibt ja viele öffentliche Castings mittlerweile, dann ist er manchmal echt schneller als ich und hat dann schon mich vorgeschlagen. Oder ich bekomme von diesen Plattformen, bei denen man so gelistet ist, eine Mail. Ihre Agentur fordert sie auf, bewerben sie sich.
Mhm.
Also der ist sehr, sehr umtriebig und
Ich stelle mir vor, ob man irgendwann denkt, jetzt hat er schon 3 Tage nicht angerufen.
Genau,
was ist mit meinem...
Kein Hahnpfeif kriegt nach mir. Wie ist das mit dem Berühmtsein, Sarah? Weil ich mir vorstellen kann, du hast es gerade gesagt, deine Familie kannte Sturm der Liebe schon.
Ja.
Dann spielst du damit. Ich kenne sehr viele Leute, mein Vater beispielsweise vorneweg hat das auch wahnsinnig gerne geguckt. Das heißt, das ist eine Berühmtheit, die Leute, die an der Berliner Schaubühne das machen, wo in Schauspielschulen gesagt wird, dafür lernen wir es. Viel mehr Leute kennen das natürlich. Und das dürfte dann ja in deinen Alltag vergleichsweise überraschend oder zumindest neu eingebrochen sein, dass du jetzt berühmt, also dass ganz viele Leute glauben, dich zu kennen, weil du ja die Sandra bist.
Ja, das hat mich auch sehr überrollt, wie diese Lawine, die dann in der Serie kam. Ich habe das gar nicht so für möglich gehalten. Und ich weiß noch, ich habe mich total gut gefühlt, solange ich nicht ausgestrahlt wurde. Und je näher der Ausstrahlungstermin kam, ich glaube, wir hatten immer 6 Wochen Vorlauf, desto aufgeregter wurde ich, weil ich dachte, oh nein. Und wenn jetzt die Quoten alle in den Keller gehen, meinetwegen, dann wächst ja der Druck. Und solange nichts ausgestrahlt wurde, war alles schön. Das war ja dann ein bisschen wie Theaterspielen so, oder? Ja, und dann war das schon befremdlich manchmal. Ich habe auch damals meinen Facebook-Account direkt geclosed, weil mich das überfordert hat, die ganzen Nachrichten und auch manchmal sehr offensive von Männern. Ja, habe ich doch einfach das.
Offensive, wir sollten uns mal kennenlernen, wir sollten essen.
Ja, Kaffee trinken gehen und schick ein Foto von deinen Füßen und keine Ahnung, solche Sachen.
Füße ist ein Ding.
Ja, Füße ist ein Ding. Genau, deswegen habe ich das einfach, weil ich wollte mich auf meinen Job konzentrieren, habe das dann alles, was irgendwie mir in die Quere kam, habe ich mir eigentlich weggeschaffen vom Körper, vom Leib, um mich zu konzentrieren.
Aber du hast keine Bilder von dir an irgendjemanden geschickt, der das gerne haben wollte im Sinne von Kundendienst? Nein, hast du nicht gemacht?
Nein.
Weil das frage ich mich, stell mal vor, wenn man so berühmt ist oder so, das ist eigenartig erstmal, stelle ich mir vor, aber gleichzeitig auch faszinierend, weil das ist ja ein schöner Teil des Berufs, je mehr Leute dich kennen, desto besser wirst du besetzt eigentlich, würde ich jetzt annehmen.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich mir manchmal um diese wichtigen Dinge vielleicht zu wenig Gedanken mache oder gemacht habe. Ja, wenn ich was nicht fühle, dann mache ich das nicht. Also das soll ja nicht so der Antrieb sein. Oder ich wollte ja auch gar nicht das machen, um berühmt zu werden. Also natürlich war das eine tolle Chance schon, der Liebe.
Aber da ist jetzt diese Sandra-Figur, diese ganz sauber rein wirkende, das ist eine Telenovela, so soll es sein. Wenn ich jetzt käme, du nimm an, du bist bei irgendeiner Branchenveranstaltung, du bist bei der Berlinale irgendwann am Filmfest, ich bin Drehbuchautor und ich komme an und ich sage, weißt du was, ich will das dem Regisseur vorschlagen, ich habe hier so eine herbe Serienmörderin kreiert und ich mit deiner vermeintlichen Unschuld sehe ich dich darin. Ich muss gerade an so einen Serienmörderfilm aus Nordirland denken, wo der Serienmörder ein total gut aussehender, sympathischer Mann beispielsweise, fand ich wahnsinnig gut gemacht. Würdest du dich nicht beleidigt fühlen?
Nein, gar nicht. Ich würde mich total freuen.
Du hast so einen Film hier mit den zwei Wummen und erschießen.
Ja, genau. Also ich habe auch schon mal in einem Horrorfilm mitgespielt, da war ich eine böse Krankenschwester und das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Warum? Was macht dann daran Spaß, Sarah? Wenn man,
ja, böse sein.
Weil man das im normalen Leben so nicht kann.
Ja, vielleicht. Ja, jeder hat ja auch diese Seite. Das ist ja kein Geheimnis. Also, ne? Und und was fremder von einem weg ist, macht natürlich auch Spaß, wenn man sich mehr reinarbeitet. Also so eine Lieblingsrolle wäre jetzt wirklich so eine ganz andere Zeit, wo ich wirklich mich so reinarbeiten müsste, viele Bücher drüber lesen, ganz viel recherchieren.
Also Katharina die Große, sowas.
Ja, zum Beispiel. Oder was Geschichtliches.
Oder Game of Thrones, Khaleesi. Das ist doch die, wie heißt da nochmal, diese berühmte englische Schauspielerin, die das gespielt hat, die da mit Karl Drago verheiratet.
Ja, ich habe es ja immer noch nicht
gesehen. Du hast immer noch nicht gesehen, Nicolette, das kann doch nicht wahr sein. Khaleesi,
hast du das gesehen?
Ja, die erste Staffel, aber dann habe ich auch...
Khaleesi hatte, oder Emma, wie heißt sie denn?
Ja,
Emma.
Sie spielt auch ein ganzes halbes Jahr die Hauptrolle.
Sie ist toll, sie ist auch eine unschuldig wirkende junge Frau. Ich glaube, sie ist auch tatsächlich unschuldig. Das Problem ist, sie hat einige sehr brachiale Sexszenen und ihre Eltern haben die ersten Folgen von Game of Thrones nicht geguckt und sie hat immer gesagt, ihr müsst mich mal angucken, ich bin da jetzt ja drin, und dann haben bedauerlicherweise die Eltern genau die Szene gesehen, die Folge gesehen, in der sie wirklich auf ganz brutale Art und Weise, also einvernehmlichen Sex mit einem Wilden aus der Steppe hat, und das ist nichts, glaube ich, wo man als Tochter gerne von den Eltern gesehen, deswegen fand sie es nicht so gut, das ist jetzt dann anschließend nochmal passiert bei einer anderen Verfilmung. Sowas ist dir das wichtig, wie die Leute dich zu, also das gibt es ja bei Sturm der Liebe nicht, aber wie die Leute dich dann gesehen haben, haben deine Angehörigen, deine Familie sich getraut, dich solide zu kritisieren und zu sagen, ja, hätte ich anders gemacht. Warum machst du das so?
Bei Sturm der Liebe tatsächlich nicht. Aber da war jetzt ja auch nichts, wo man sagt so... Also meine Oma hat sogar immer behauptet, obwohl ich sagen würde, meine Rolle war jetzt viel, viel lieber als ich und naiver und was auch immer, hat immer gesagt, ach, das ist ja wie, als wärst du da, so, das bist ja du. Mhm. Also, und
wenn du wüsstest, Oma.
Zum Beispiel mit dem, ich habe vorletztes Jahr einen Kinofilm gedreht in Bochum, Solon heißt der, der war jetzt im Kino bis vor kurzem noch, und da spiele ich eine Bankräuberin. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, das habe ich auch meinen YogaschülerInnen vorher gesagt, wenn ihr euch den anguckt, seid bitte nicht geschockt, weil die kennen mich natürlich nur aus dem Yoga-Kontext. Wo man ja auch immer eher nett spricht und nicht rumbrüllt. Und da habe ich schon die ein bisschen gewarnt, aber ja, nee, das sind ja Rollen, also die man spielt. Und ja.
Wo du das gerade sagst, zumal wir über Yoga ja sowieso sprechen wollen, ist eigentlich auch, ist sowas vorstellbar wie Combat-Yoga, also wo man die Leute wirklich anschreit und sagt, ist das dein Ernst, das soll nach unten geöffneter Hund sein?
Nein,
Weil das ein innerer Widerspruch ist, oder?
Ja, weil Yoga ist für mich auch, also ich wollte eigentlich auch mal so Wein-Yoga und so ausprobieren, einfach nur, um es mal ausprobiert zu haben.
Ach, was wolltest du?
Also es gibt so Wein-Yoga, Yoga und Wein, so Events.
Weinglas so vorne.
Ach so, ich dachte im Sinne von Weinen.
Nein, so wie Lach-Yoga.
Also man trinkt.
Mit Trinken, genau, und Trinken und Alkohol und Yoga passt für mich eigentlich auch gar nicht zusammen, also... Kann man es eigentlich auch lassen, weil dann ist es nur Rumtouren. Und für mich ist Yoga ja viel mehr. Also das ist ja so mein Anker im Leben.
Okay, ja, dann sage mal, was es für dich ist, wenn du sagst, es ist mehr. Was ist es?
Das ist so meine Religion, was auch immer passiert, wenn ich meine Matte ausrolle, wird alles ein bisschen besser.
Das ist schon der Akt selber, die Matte auszurollen.
Ja.
Nicht das, was du dann machst.
Der Geruch meiner Matte, also die riecht so nach Naturkautschuk, so ein bisschen immer noch. Und
ist das eine von diesen ganz teuren?
Ja.
Ich habe ja eine von H&M. Die hat ja gar nichts gekostet, aber die war schön.
Und stinkt.
Aber ja, ist die rutschfest? Weil ich finde, die billigen, da rutscht du halt weg und dann macht es ja keinen Spaß.
Ja, ich weiß nur, dass wenn man so richtig drin ist, dann ist das ja auch ein Ding, was für eine Matte man hat. Ne? Da kann man ja gut und gerne dreistellig für bezahlen.
Ist das so teuer, ist eine Matte?
Also dreistellig war meine nicht. Das fällt mir dann
ja ein bisschen zu. Ja, ich glaube, viele erkennen, dass du da auch eine Brand gründen kannst und dann da eben auch Geld mitmachst, ne? Gerade weil man dem so nach, also du hast es ja in Berlin, glaube ich, zu lernen auch, ja, ne? Also die Ausbildung. Die
Ausbildung habe ich in Berlin
gemacht. Wie bist du überhaupt wegen der Schauspielerei nach Berlin oder wie hat sich das ergeben? Weil ich meine, jetzt bist du wieder hier auf Ruhrpott. Dann ist ja Pfand drauf, wie wir wissen. Ruhrpott immer zurück, aber für dich, was war das mit Berlin? Also hing das alles so zusammen?
Ich war ja in München von 2009 bis 2010. Mhm. Wollte vorher eigentlich immer nach Berlin, weil so als Schauspielerin nach Berlin, da denkt man ja so, ja, da, keine Ahnung, da läuft es richtig gut und da muss man sein, the place to be. Und dann kam ja leider erstmal München, dann musste ich nach München ziehen, was aber auch ganz schön war. Und dann wusste ich noch nicht so genau, wollte auf jeden Fall nicht in München bleiben und bin erstmal zu meiner Familie wieder nach Bochum kurz. Also ich bin oft zwischendurch wieder eingezogen. Ich glaube, ich bin eins der Kinder, die am öftesten zwischenzeitlich mal wieder geparkt hat zu Hause. Und dann ist unser Haus abgebrannt.
Ja, habe ich gelesen.
Ja, und dann musste meine Familie ausziehen. Das Haus wurde komplett renoviert. Und dann war so, okay, was mache ich jetzt? Jetzt ziehe ich nach Berlin. Dann bin ich im Januar 2011 nach Berlin gezogen.
Das hast du alleine gemacht?
Ja.
Man sollte jedem davon abraten, im Januar nach Berlin zu ziehen.
Haben mir alle gesagt, aber ging ja nicht anders. Vor Weihnachten ist das Haus abgebrannt. Und dann war so, ja, jetzt oder nie. Und war auch krass.
Sweet singt in dickes Bier, im Sommer tust du gut und im Winter tust du weh. Das ist tatsächlich wahr. Wobei viele Leute aus dem Ruhrgebiet haben ja auch, selbst als ich jung war, die Leute ja diesen Drall nach Berlin immer gehabt. Da haben ja nie Leute gesagt, oh, ich ziehe nach Hamburg oder bald bin ich endlich in München, nein, oder Frankfurt am Main. Alles interessante Städte eigentlich, aber nein, Berlin. Hm. Muss dann immer Berlin sein. Und da hast du, da hatte Nicoletta gerade angefangen, Yoga schon als etwas entdeckt für dich, was quasi religiös ist oder nur als etwas, was dir einfach erstmal nur so gut tut?
Also da habe ich ja schon Yoga gemacht. Also ich habe mit 17 Jahren. Und in Berlin habe ich dann einfach in verschiedenen Studios so praktiziert. Und das erste Jahr Berlin war wirklich total hart. Also ich kam natürlich gerade so ein bisschen erfolgsverwöhnt. Telenovela, danach direkt habe ich Inga Lindström gedreht und es lief so weiter. Alle haben gesagt, oh, danach kommt das große Loch. Und ich dachte so, nee, etchi-betchi, bei mir nicht, läuft. Und dann hatte ich ganz tolle Castings, immer für Serien, immer für die Hauptrolle, war immer in der letzten Runde, bin es nie geworden. Und das war richtig schlimm. Also das hat schon so an meinem Ego gekratzt und ich habe mich auch sehr einsam gefühlt in Berlin. Und das Jahr war einfach irgendwie schlimm und dann war ich, weiß ich ganz genau, am 31.12. saß ich da, ich habe mit meiner Familie bei unserem Hotel an der Ostsee gefeiert, habe irgendwie meine Vorsätze aufgeschrieben und dachte nur so, boah, nee, shit, das nächste Jahr, das geht einfach nahtlos so über. Ich muss irgendwas ändern, jetzt ganz proaktiv. Ne? Das darf so nicht weitergehen, weil noch so ein Jahr schafft meine Psyche nicht, so gesagt. Oder tut mir nicht gut, will ich einfach nicht. Und dann habe ich gegoogelt, Yoga-Lehrer-Ausbildungen. Und dann habe ich diese Ausbildung gefunden, Berlin-Charlottenburg, immer samstags, sonntags, innerhalb von einem halben Jahr fertig, Schein in der Hand, weil ich auch nicht wusste, wie lange bleibe ich noch in Berlin und die Woche brauchte ich für Castings, Zeit haben und so. Ja, und dann habe ich am 31.12. dahingeschrieben, Zusage gekriegt und dann ging es im Januar los. Und das hat mir wirklich so auf, darf man hier solche Wörter benutzen, so auf gut Deutsch den Arsch gerettet. Also es voll, das habe ich auch nie bereut. War eine der besten Entscheidungen.
Schade, hat dir keiner gesagt, dass man solche Wörter hier nicht benutzt?
Wir haben uns vorher ja nicht darüber.
Nein, es gibt um Gottes Willen keine Wörter, die man hier nicht benutzen darf. Wenn du sagst, das hat dich gerettet mit dieser Yoga.
Ja, das klingt schöner, gerettet.
Nein, ich habe ja nur dein Verb übernommen. Wenn man sich das vorstellt, Yoga-Lehrer zu sein, heißt, stelle ich mir jetzt erstmal vor, als vielleicht miesepetrig veranlagter Mensch. Es kommen ja auch komische Leute dann zu einem. Die stelle ich mir erstmal vor, die dann erwarten, ja, dann hampel ich da so ein bisschen auf einer Matte rum und dann bin ich plötzlich ein anderer Mensch. Wir wissen ja, Yoga geht ja auch mit Mühe einher eigentlich. Davor hast du dich aber nicht fürchtet, dass solche Leute kommen könnten und dann an dich eine Heilserwartung haben.
Ja, guck mal, schon wieder. Nee, ich denke da nie an die anderen Leute. Ich habe nur an mich gedacht, so, ich muss mein Leben ändern. Ich muss mich.
Ego-Yoga mit Sarah.
Ich möchte das, was mir so gut weitergeben. Ich habe nicht gedacht, dass die Leute, die zu mir kommen, doof sind. Was aber auch nicht so ist tatsächlich. Ich habe keine miesepetrigen Leute. Ich habe wirklich.
Nicht miesepetrig, so, ich stelle mir vor, so aufgebrachte.
Nein, gar nicht. Ich habe ganz wundervolle Leute, natürlich, die alle irgendein
Tor haben. Wo hattest du die denn her überhaupt? Also, du bist dann im Sommer fertig geworden. Und es gibt, ich stelle mir vor, in Berlin sehr viele Yoga-Lehrerinnen und Lehrer. Und hast du das dann damals schon über Social Media beworben oder hast du denen von den alten Kursen gesagt, ihr könnt jetzt auch zu mir kommen?
Nee. Ich habe tatsächlich in Berlin damals ganz klein angefangen. Ich hatte nur einen Kurs die Woche. Da kam mein jetziger Agent zum Beispiel. Meine Schwester ist immer gekommen, hat dann noch eine Freundin mitgebracht. Das war sehr klein. Mhm. Genau, so habe ich erstmal geübt, weil ganz im Ernst, wenn man ein halbes Jahr eine Ausbildung macht, dann ist man jetzt ja auch noch nicht so super fantastisch. Ne? Also.
Und jetzt, mittlerweile ist es lebensinnig.
Fantastisch. jetzt habe ich viele Kurse, viele Teilnehmer, habe auch eigene Kurse, eigene Räumlichkeiten.
Ach, hier um die Ecke, also in Bochum.
In Bochum, genau. Und hier in Dortmund bin ich zum Beispiel bei der Signal Iduna, gibt da Business-Yoga. Und habe wirklich ganz viele wundervolle Menschen dadurch in meinem Leben, die mir selber auch so viel geben. Also, das kann ich gar nicht so sagen. Also, manchmal denke ich, wird man morgens wach und der Tag ist doof und dann fahre ich aber dahin und dann wird es immer schön. Also die geben mir selber so viel durch ihre Energie und ja, was sie für nette Dinge sagen. Also auch wenn man das als Yoga-Lehrerin natürlich sich nicht so zu Herzen nehmen soll, das habe ich in der Ausbildung gelernt. Ne? Also das ist ja, die praktizieren ja selber. Oft haben die das Gefühl, dass du denen was ganz Tolles getan hast, aber du hast ja eigentlich nur angeleitet. Mhm. Sie sind ja selber verantwortlich dafür, dass es ihnen jetzt gut geht. Aber das verwechseln die oft. Und sagen dann so, mein Gott, das war so eine tolle Stunde und danke und ich fühle mich viel besser und du hast genau die richtigen Worte gefunden. Und ja.
Man meldet sich doch für eine Zeit lang an, also zum Beispiel ein halbes Jahr und dann komme ich immer mittwochs oder so.
Mhm.
Wenn du sagst, du denkst nicht an andere und du merkst, jemand kommt nach zweimal nicht mehr, denkst du da wirklich nicht drüber nach so oder?
Also ich arbeite mit Zehnerkarten, deswegen wenn ich zweimal nicht komme, dann mache ich mir auch keine Sorgen. Außerdem sind das wirklich auch wirklich nette Menschen, die schreiben. Also ich habe ich ziehe einfach keine doofen Menschen an. Da bin ich auch sehr dankbar. So auch generell in meinem Leben habe ich nicht so blöde Menschen.
Ich arbeite mit Zehnerkarten, finde ich.
Gutes Geschäftsmodell.
Sehr gute Aussage.
Ich finde das halt fair. Die kommen halt, also wenn sie kommen, dann zahlen sie und wenn sie nicht kommen, zahlen sie nicht. So.
Das, was wir aufgeschrieben haben, du kannst Yoga auf einem Niveau, wie das natürlich längst nicht jeder nachmachen kann. Deswegen habe ich deine Videos bei Welt oft häufiger gesehen, wie du hier Yoga vorführst, weil ich natürlich auch dachte, wer weiß, muss man ja mal gucken. Und wenn ich das so gesehen habe, dachte ich, ja natürlich, klar, Sarah kann das. Sie ist eine schlanke, dynamische, biegsame Frau. Und ich werde ja niemals so, ich nicht und andere Leute, die ich kenne, nicht eine so gute Figur abgeben wie du da. Ist dir das egal, wie die Leute aussehen dabei, wenn sie das machen? Oder befähigst du sie, irgendwann zumindest in die Nähe der Elastizität zu kommen, die du hast?
Oh, da müssen wir wieder ein paar Schritte zurückgehen, was Yoga ja für mich ist. Yoga ist für mich nicht dieses Instagram-Yoga. Jetzt sagst du, okay, du hast hier eine schlanke Figur und keine Ahnung. Aber es geht ja darum, dass man erstmal also das richtig ausführt. Also es geht um das richtig, nicht wie es aussieht, sondern mir ist ganz wichtig immer so Alignment. Also zum Beispiel sage ich tausendmal in meinen Stunden, das Knie darf nicht weiter vorne sein als dein Sprunggelenk. Dann ist nämlich der Kniewinkel zu spitz und dann wird es schlecht für den Meniskus. Also solche Dinge sind mir wichtig und da achte ich ganz penibel drauf. Oder Schultern nach hinten rollen, weil eben Signali Luna, Leute, die viel im Büro sitzen, die Schultern so oft vorne hängen haben, das alles verkürzt und dann sage ich das tausendmal. Also mir geht es um solche Dinge, um anatomisch wichtige Dinge, die man braucht, damit es gesundheitlich auch fördernd ist und nicht nur rumtun.
Aber da sind doch bestimmt welche dabei, wo man denkt, die lernen es nie.
Ich bin so stolz auf die, weil die krasse Nee, das stimmt nicht. Die machen da wirklich alle so viele Fortschritte. Also ich sage das dann auch regelmäßig. Manchmal bin ich so begeistert. Dann gucke ich so zu und denke mir, krass. Also Leute, die vor einem halben Jahr noch nicht mit den Fingerspitzen auf den Boden gekommen sind, mit gestreckten Beinen, die das auf einmal schaffen. Und
ich habe mir die Krähe angeguckt bei dir und das direkt ausprobiert. Ja, deswegen habe ich auch die Knie noch schmutzig. Ich habe das natürlich nie. Gibt es da Anleitung, dass, also kann das jeder schaffen?
Ja, kann jeder schaffen. Das ist, du brauchst die, deine Handgelenke müssen ein bisschen stark sein und du musst aber eigentlich nur den Moment finden, dieser Balance. Dann ist es so easy. Also ich kann da eine Stunde wahrscheinlich dran stehen, weil das ist einfach nur so ein Balance-Ding. Du musst wissen, an welchem Punkt das jetzt klappt, so wie mit Kopfstand oder so.
In Corona habe ich auch mal eine 90-Tage-Challenge angefangen.
Mit was?
Yoga.
Und?
Ich bin immer noch an Tag 6. Ich habe es dann nicht weitergemacht, aber ich finde das auch, du hast eigene Räumlichkeiten, ne? Ich finde auch, das spielt alles so eine Rolle. Du fährst dahin. Für mich ist das immer so ein Ding, jetzt musst du dich, wie lange dauert das, 60 Minuten? Machst du das jetzt, das hilft. Ist gut, ne? Und dann fährst du dahin, weil alle sagen, dass das was bringt und danach wird es dir besser gehen und dann findest du schon keinen Parkplatz, bist schon wieder abgehetzt, kommst da rein, kriegst einen Platz ganz hinten, dann habe ich schon so eine Krawatte und sich dann darauf einzulassen und wenn ich dann in so Räume, gerade hier in Dortmund macht ja jeder eine Yogabude auf, ne? In jeder 50 Quadratmeter Wohnung im Kreuzviertel einfach und dann siehst du, die Kabel kommen aus der Wand und die Fußleiste ist nicht dran und sowas lenkt mich als Mensch, der zu sensibel dafür, glaube ich, ist total ab. Mhm. Darum mache ich Yoga lieber im Urlaub, wenn du am besten auf so einem Podest am Strand guckst, nur aufs Meer.
Ja, das ist so.
Und dann bin ich, aber das finde ich so schwierig, diesen...
Das habe ich, wo du das sagst. Wir hatten einmal Yoga gemacht in Hawaii am Strand und da war dann so eine Yogalehrerin und um mich herum waren nur so junge trainierte Frauen, wo man dachte, ja okay, das ist in zweierlei Hinsicht schlecht, weil ich finde diese ganzen Frauen aufregend und ich kann das nicht so gut wie die. Also, aber dann kam die Yogalehrerin und hat uns angewiesen, den Atem an das Rauschen des Meeres anzupassen, also zu synchronisieren. Und ich dachte mir zuerst so, ah ja, du Eso Else. Dann habe ich es aber trotzdem probiert und es war fantastisch, weil das war eine ganz merkwürdige, fast schon ja, leicht gruselige Erfahrung, weil man dachte, was ist jetzt los?
Und die Übung hast du die ganze Stunde gemacht? Oder?
Die ganze Zeit, sie hat da immer drauf geachtet, dass man das macht. Da waren so ganz totale Streber dabei, die hat sich besonders konzentriert, aber das mit dem Atem anpassen an den Gang des Meeres, das fand ich traumhaft. Also deswegen ist das vorstellbar. Wir wollen aber noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, die ich heikel finde, nämlich deinen Job als Traurednerin. Was ist denn, weil ich mir jetzt vorstelle, ich verheirate und denke, die Katja, die ist nett, aber bei der Traurednerin, da läuft mir das Wasser im Mund. Da müsste ich ja nochmal neu überlegen. Wieso glaubst du, ist das so eine gute Sache für dich, das zu machen? Als attraktive Schauspielerin?
Darüber mache ich mir ja keine Gedanken, sondern da habe ich wieder nur gemerkt, mir macht das ganz viel Spaß, ich möchte es machen. Ich habe mir nie eine Frage gestellt, ob eventuell der Bräutigam denkt, oh, die Traurednerin finde ich ja auch ganz scharf. Also ich bin, glaube ich, das ist eine gute Sache. Ich bin sehr viel bei mir, so nicht so viel im Außen. Das macht auch Yoga mit einem, ne? Dass man nicht so viel im Außen unterwegs ist, sondern einfach mehr bei sich ist. So. Kann ich gut. Und das kam ja auch so ein bisschen, ich habe also alle Dinge, außer Schauspiel, für das ich mich so bewusst entschieden habe, die kamen so nebenbei so zu mir. So Yoga kam eigentlich so ein bisschen nebenbei und die Kolumne kam durch Yoga und dann das mit den Traureden kam auch durch Yoga, weil ich ein Pärchen hatte, die bei mir immer im Kurs waren. Und nach dem Kurs haben wir uns umgezogen in der Frauenumkleide und dann sagte die Frau, also die Jenny heißt sie, zu mir, du Sarah, wir heiraten demnächst, kannst du dir vorstellen, unsere freie Traurednerin zu sein? Ich sagte, habe ich jetzt noch nie gemacht. Ja, wir finden deine Stimme so schön. Die auch wusste, dass ich Schauspielerin bin. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich machen. Und dann saß ich im Auto und bin nach Hause gefahren und dachte so, was hast denn du da schon wieder Ja gesagt? Also weil ich einfach so jemand bin, der immer Ja sagt und nicht Nein, weil ich auch immer niemanden enttäuschen möchte. Und dann habe ich wirklich ein bisschen Angst bekommen. Und dann hat meine Mutter mir einen richtig guten Tipp gegeben. Die hat gesagt, stell dir doch vor, das ist eine Rolle. Also du bist in einem Film halt Traurednerin und dann sind da halt keine Kameras, so what, aber spielst du das halt? Ja, und das hat mir dann echt geholfen und hat es mir so viel Spaß gemacht. Also ich fand es so, so schön, die zu verheiraten. Es war auch echt ein ganz tolles Pärchen. Und
wie lange machst du das jetzt?
Seit 2019.
Da gab es ja noch keine KI. Das heißt, du musstest die, oder wir haben sie noch nicht so genutzt wie heute, hast du die Sachen selber geschrieben?
Ich schreibe die auch immer noch selber.
Wirklich?
Ja.
Kein ChatGPT für...
Nein. Ja. Weil ich finde, ChatGPT macht ganz viel Fehler.
Und schreibst du dann die, also ist Teil deiner Traurede die Liebesgeschichte der beiden Leute?
Ja. Die Liebesgeschichte, alles, erster Kurs kennenlernen, Dates, zusammenziehen, whatever, Antrag. Ganz süß immer, ganz spannend, was die Männer sich so einfallen lassen, wenn sie die Ringgröße nicht kennen.
Ist das auch schon andersrum gelaufen, dass die Frauen den Heiratsantrag...
Nee, leider noch nie. Gab es noch nie.
Du kannst dir vorstellen, dass das aber auch andersrum läuft?
Ich finde, es sollte auch so sein, ne? Ja.
Könntest du dir das auch vorstellen, Nicolette? Nein, du könntest dir das nicht. Die Antwort habe ich ein bisschen
ausgedacht. Also ich wäre jetzt auch leider keine Frau, die einen Antrag machen würde. Ich würde auch erwarten, dass ich denke.
Hast du nicht vorhin gesagt, ich will dich? Das
wird nee, so nee, stark, ich fände es schön, wenn andere Frauen das machen. Aber nicht ich.
Ich finde das schön, wenn andere Frauen das machen.
Ich hätte es gerne mal.
Du hast das so toll gesagt, Sarah, wie du gesagt hast, nee. Ich will dich. Weil ich mir dachte, ja, oh, lala, das hätte ich wirklich, das würde man wirklich gerne mal hören. Ich will dich. Also das finde ich toll. Mhm. Eigentlich. Ja, gewöhnt euch das mal an. Du auch.
Hm. Gibt es eine Quote, wie lange die zusammenbleiben und ob das gut ging? Oder?
Also ich habe noch von keinem Paar gehört, dass ich getrennt habe.
Oh.
Also viele haben mich schon auf dem Laufenden, haben dann so geschrieben, also sie erwarten Nachwuchs oder sowas.
Schwierige Krise.
Ja, oder getrennt kam noch nicht
bisher. Oh Gott.
Ja, also wenn dann hier Wiederkehrerquote. Ne? Ich habe mich getrennt, aber gibt schon jemand Neues? Hättest du noch mal Zeit?
das gab es noch nicht. Nee.
Das wäre auch vor allem, das ist in der Trauerrede dann auch gar nicht so einfach zu umschiffen. Wir haben natürlich ein Klopper-Thema noch. Das ist unangenehm in unserer Gesellschaft über Verlust zu sprechen. Mhm. Du hast ich würde sagen, das gehört schon in die Kategorie schlimmstmöglichen Verlust erlitten, den man erleiden kann. Du hast eine Tochter mit deinem Mann, der verunglückt ist 2021, als er zu einer Wanderung aufgebrochen ist, weil er das sehr gerne gemacht hat, weil er ein wahnsinnig trainierter Mann war, der sowas auch machen konnte. Wenn wir jetzt darauf zurückgucken, ist das tatsächlich... Na, es ist im Oktober, es ist noch nicht ganz 5 Jahre her, aber würdest du sagen, es ist auch 5 Jahre her? Oder wie ist deine Sicht darauf, dass du mit 34 Witwe geworden bist?
Also es fühlt sich nicht so lange an. Also manchmal, ich muss immer nachrechnen. Also ich habe das gar nicht immer so im Kopf, bis wie viele Jahre das jetzt gerade ist. Aber es fühlt sich nicht nach lange her an. Ja. Nee.
Ist das so, dass Leute... die dich nur ein bisschen kennen, gerade Schauspiel, Umfeld, Kunst, Leute, die dich darauf ansprechen? Oder machen die das eher nicht?
Nein, da spricht mich eigentlich keiner drauf an. Ich sage das manchmal und ich denke da manchmal, Gott, ich sag's vielleicht so lapidar daher, als würde mich das nicht berühren. Dann sind die Leute mal sehr geschockt oder so und sagen so, oh Gott, es tut mir ganz leid. Da sage ich mir, ja, das ist in Ordnung. So, weil, ja... Weiß ich auch nicht, ob das meine Art ist, damit umzugehen. Also ich bin damit relativ schnell immer so, hab das ausgesprochen, weil ich gemerkt habe, wenn man es nicht ausspricht, dann schwelt das wie so ein Brand so in einem die ganze Zeit. Also wir haben ja auch, meine Tochter und ich haben uns einen Hund angeschafft, relativ schnell nach dem Tod meines Partners. Und dann haben ganz viele immer gefragt, dann, oh, ihr seid auf den Hund gekommen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, mein Mann ist gestorben, deswegen haben wir jetzt einen Hund. Und da war alle so, oh Gott. Ja, aber ich musste das immer sagen. Also ich musste das loswerden, hatte ich so das Gefühl.
Du musstest sagen, dass das passiert.
Ja. Mhm.
Weil an sich würde man natürlich denken, wow, das ist natürlich ganz schön einer auf die Nuss eigentlich, wenn man das so sagt. Ne? Ja.
Meine Tochter hat das auch gehasst immer, hat die gesagt, müsst du das sagen. Und das war aber für mich so, wie ich verleugne das sonst, weil ich gemerkt habe am Anfang auch, dass ich oft in so einen mit meinem Kopf einfach so mir gedacht habe, ach, du kannst dir doch vorstellen, dass einfach nur in L.A. arbeiten. So. Ich kann ja auch noch an die Handy nochmal Nachrichten schicken. Kommt zwar keine Antwort, aber kann ich mir ja auch einbilden, da käme in der Nachricht eine Antwort. Oder ich kann mir einbilden, ach, der schläft gerade oder er hat so tun oder Zeitverschiebung. Also ich habe gemerkt, dass ich da eine Tendenz hatte, mal so ein bisschen abzudriften. Und deswegen habe ich das, glaube ich, ganz klar so in meine Realität übernommen.
Du, es ist lange genug her, um mindestens so eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu sagen, wer oder was hat dir geholfen, weil das zwangsläufig ein Loch ist, in das man fällt, das man sich vorher nicht vorstellen kann, das ist klar. Aber welche Leute haben dir geholfen?
Leute, ich überlege gerade, welche Leute. Also, mir hat auf jeden Fall Yoga ganz viel geholfen. War ja irgendwie immer so in allen Krisen so an meiner Seite und auch dann dort in dieser Phase. Und dann habe ich mich aber auch wieder neu verliebt. Und das hat natürlich auch sehr viel geholfen.
Das hätte ich jetzt gerne gewusst, ob du dir das vorher hättest vorstellen können, dass das nochmal so passiert.
Nee, für mich war eigentlich in dem Moment, dass ich dachte, okay, das Thema so Frau sein ist jetzt irgendwie vorbei. Also, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie uns hier am Laufen halte, dass ich für meine Tochter funktioniere, dass ich eine gute Mama bin, dass ich Mama und Papa zusammen sein muss, weil die hat dann auch so gefragt, ja, wer tobt denn jetzt mit mir? Weil ich bin halt nicht so eine grobe Mama mit Durchkitzeln, aus Bett schmeißen oder im Schwimmbad rumwerfen. Ne? Das ist vielleicht Klischee, aber das machen immer mehr die Papas sein, ja. Finde ich immer noch. Ja, und da habe ich mir gedacht, boah, ich muss das jetzt alles sein, ich muss alles machen und was wird sie fragen?
Ja, wenn du merkst, dass
also,
du
für jemanden nicht vorstellen, dass ich nochmal. Und da hat meine Tochter, das war sogar relativ kurz danach, da waren wir spazieren und da hat sie in der Zeit immer so gerne Emojis entworfen auf dem iPhone. Und dann hat sie gesagt: Mama, wie soll dein neuer Mann aussehen? Und ich war so ganz schockiert, dass sie, die gerade ihren Papa verloren hat, sagt: Wie soll denn dein neuer Mann aussehen? Und ich sagte: Papa ist doch mein Mann, ich will keinen neuen Mann. Sie sagte: Ja, aber ich wollte ja auch immer nur Papa, aber ich fände schon schön, wenn wir auch mal dann wieder einen anderen Mann irgendwann hätten. Und dann habe ich gesagt: Oh, dann darfst du auch so wieder aussehen soll. Und dann hat sie jemanden entworfen, der wirklich dann so aussah wie mein Freund, den ich später kennengelernt habe.
Und als du ihn kennengelernt hast, hast du dich gewehrt nicht gegen, also hast du das Gefühl gehabt, dass du deinen verstorbenen Partner hintergehst oder ob er das vielleicht, also ich würde mir vorstellen, was denkt der jetzt oder was würde er denken, wenn er es wüsste, ne? Oder ich glaube ja auch daran, dass dann jemand irgendwie noch zuguckt oder dass trotzdem bei dir ist, ja, ne? Oder ging das leichter, als man sich das in der Theorie vorstellt? Was ja schön
wäre. Ja, ich überlege gerade. Also das hat natürlich alles irgendwie ein bisschen mitgespielt. Das war aber auch so, dass ich mich sehr hinterfragt habe, ist das jetzt wirklich hier verliebt sein oder ist es nur Trauerarbeit, Pflaster draufkleben? So ist das vielleicht doch nicht so ganz ernst. Und hab aber dann irgendwie für mich auch so, da war ich dann auch wieder sehr egoistisch, so gedacht, boah, ich habe so intensiv und krass getrauert. Und es ist einfach so schön, diese Steine auf dem Herzen gegen Schmetterlinge zu tauschen. Ich will das nicht tauschen, ich will das jetzt haben. Und ich nehme mir das jetzt so. Ich kämpfe dagegen nicht an und hatte aber auch das Gefühl oder habe gemerkt, in dem Moment, wo es mir besser ging, dass es meiner Tochter auch viel besser ging. Und dann dachte ich, kann das ja nur richtig sein.
Zumal das, glaube ich, ein Ausmaß von Trauer auch war, was wir jetzt hier gar nicht beschreiben können, tatsächlich, weil es unbeschreiblich ist, wenn einem sowas geschieht. Ich habe es absichtlich gesagt, weil du es auch schon mal so formuliert hast, Sarah, mit 34 Witwe geworden. Ich erinnere mich, dass Witwen waren lange Zeit die Leute, die ich von meiner Oma kannte. Dann ist der Erika Kage, der Erich, weggestorben. Und dann feuchte, das fand ich damals schrecklich. Da haben wir gedacht, diese alten Weiber, was für machen die da für einen Totenkult und so, weil es feuchten dann Regeln. Das heißt, die Frauen haben sich alle getroffen. Erika, der Mann gestorben war, trug schwarz. Es wurde Kaffee für sie und ne, also irgendwie war das so, es ging dann auch oft um den Erich und was gut an dem war und so. Sie hatte ihre schwarzen Klamotten an, aber ich hatte das Gefühl, es feucht Regeln, die ich als Junge, der das beobachtet, überhaupt nicht kenne, die aber kennen. Das hat es für dich irgendeine Art von Rollenbeschreibung gegeben für diese Rolle, eine Frau, eine junge Mutter, die ihren Partner verloren hat? Gab's das?
Ja, ganz schnell wieder funktionieren. So ein paar Wochen trauern, okay, aber dann bitte auch wieder ab in die Schule. Ich war damals im Referendariat.
Also hat die Umgebung auch von dir verloren?
Ja. Ihr müsst jetzt auch mal wieder in den Alltag. Die Helena muss auch mal wieder in die Schule. Also, und das waren 2 Wochen, die sie nicht in der Schule war. Ne? Also, es waren Herbstferien und dann haben wir noch ein bisschen verlängert und haben Homeschooling gemacht, was wir durch Corona ja total gut konnten. Also es war ja nicht so, dass sie nicht beschult wurde. Und es waren wirklich nur 2 Wochen. Und also das ist Regeln, ja, Also am Anfang waren alle irgendwie da und dann aber ganz schnell nicht mehr. So, dann war das so, jeder erwartet dann, dass es jetzt auch wieder, ne, dass man sich jetzt mal wieder
jetzt im Kopf aber
auch
hat. Mal gut.
Ja, ja, jetzt reicht auch mal 4 Wochen, jetzt ist auch mal wieder gut und jetzt wollen wir mal wieder alle zum in den Alltag zurück.
Was hast du mit den ganzen Sachen gemacht?
Ja, die sind bei uns im Keller. Ein paar Sachen habe ich verschenkt an Freunde von ihm. Viel aber auch, weil ich nicht wusste, meine Tochter war, oder unsere Tochter ist ja, war ja da auch erst 7. Und ich dachte mal, das ist ja das Einzige, was sie von ihrem Papa hat. Mhm. Vielleicht verbindet sie mit diesem Pullover irgendwas. Oder deswegen habe ich einfach ganz viel in Kisten. Ein paar Sachen habe ich selber, die ziehe ich zum Schlafen an. Mhm. Immer noch. Ich habe also nichts weggeschmissen. Also unser Keller, du kannst nicht mehr rein, ist ganz schrecklich. Ich muss da jetzt demnächst mal irgendwas machen. Aber
also in Bochum.
Ja.
Da habt ihr auch zusammen gelebt.
Seine Zeit
mit.
Ja, ja, er hatte eine Wohnung auch in Berlin.
Und das ist so ein Punkt, Sarah. Man würde normalerweise glauben, jetzt passiert einem Menschen sowas Schreckliches. Und dann sagt man, dann hat irgendein Sachbearbeiter bei irgendeiner Wohnungsbaufirma oder wer immer da zuständig ist, bei einer Hausverwaltung, der weiß um diesen Vorgang. Der weiß, da hat eine junge Frau ihren jungen Mann verloren und zwar durch ein Unglück, durch einen Unfall, weil eben bei einer Wanderung ein Wintereinbruch kam, mit dem keiner rechnen konnte. Wir werden dieser Frau dann mal das irgendwie so sanft gestalten, wie das irgendwie geht. Wir werden mal mit Verständnis reagieren, weil das ist ja anders, als wenn einer aus 8 Monate, weil er keinen Bock hat, die Miete nicht bezahlt. Und das ist aber nicht der Fall.
Nein, nein, nein. Das waren ganz schlimme Vermieter. Die haben 3 Monate auf die Kündigungsfrist bestanden. Dann haben sie einen Schlüssel nicht gegeben, dass man besser durch den Hausflur hätte das Bett rausschaffen können. Das musste dann so eine enge Wendeltreppe runter. Und dann haben sie trotzdem behauptet, im Flur wären jetzt Kratzer, wo wir durch den Flur gar nicht gehen konnten. Es war ein Rechtsstreit es war ganz schlimm, ganz, ganz furchtbar. Aber ich dachte, boah, was ist mit euch denn falsch? Also, ja.
Ist es denn so, dass du als Frau, die, wir haben es vorher besprochen bei Sturm der Liebe, als Frau, die bekannt ist, also es gibt eine öffentliche Sarah Stock, das, was passiert ist, ist der ganz und gar privaten Sarah Stock passiert, hast du dir überlegen müssen, wie verhandle ich das, wie behandle ich das als öffentliche Frau, als Frau, die in der Öffentlichkeit steht?
Nee, auch gar nicht. Also ich denke immer gar nicht, dass jemand mich kennt. Also das ist irgendwie, weil diese Serien, die sind halt so lange her. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass jemand mich anders sieht, als irgendwie, wie ich mich selber sehe. Und ich sehe mich jetzt nicht als berühmt gerade an. So.
Nicoletta, ja. Könntest du mal unsere schäbige Kiste
auch gerade
zur Hand nehmen? Müssen wir mal hier der bekannten Frau unsere hässlichen Fragen tatsächlich auch noch stellen und guck mal, die geben die nicht alle.
Ich
ein übler Mensch und mir würden solche Sachen die ganze Zeit hier durch den Kopf gehen. Wobei du hast ja vorhin gesagt, das ist eine schöne Rolle. Soll ich anfangen oder möchtest du?
Fang mal an, ich sortiere mich.
Kussszene oder Nacktszene, was wählst du, wenn du wählen musst, Sarah?
Also Nacktszene alleine? Oder was jetzt?
Wenn du es so erweiterst, ja, wieso? Ja gut, Nacktszene, aber so ein richtiges Ferkel von Kameramann ist langsam so, ich bin erstmal auf Brustkorb.
Kussszene? Ja.
Ist das so?
Küssen macht ja Spaß.
Warum?
Ja, mir schon, mir nicht.
Auch Fremde, immer?
Ich hatte, glaube ich, echt großes Glück bisher, dass ich nie so Spielpartner hatte, wo ich dachte, und wo ich auch nicht dachte, die nutzen das jetzt aus. Also da habe ich neulich auf einem Panel jetzt auf der Berlinale gehört von einer Kollegin, die erzählt hat, wie der Typ ihr die Zunge in den Hals gerammt hat und schon in der Probe immer voll knutschen wollte, was man nicht macht in Proben. Das hatte ich nicht. Ich habe immer sehr, sehr respektvolle Partner bisher gehabt. Toi, toi, toi.
Aber was man nicht macht, heißt, ich habe mir von Schauspieler, Kolleginnen und Kollegen von dir in Interviews erzählen lassen, ein Profi küsst doch nicht richtig. Man küsst doch nicht richtig, man küsst doch vorbei. Und dann war ich Statist, dann war ich Luxusstatist bei einem Tatort und durfte das Love Interest küssen. Und der Regisseur, der bedauerlicherweise schon ein bisschen resigniert war, erloschen war in seinem Beruf, der hat mir auch keine Anweisung gegeben. Ich musste also diese völlig fremde, sehr attraktive Frau küssen und habe das nicht gut gemacht. Ja. Ehrlicherweise sagen wir, es gab in der Zeitung, für, das muss man sich vorstellen, für eine Statistenrolle eine schlechte Besprechung. Also der RBB müsste sofort aufhören, seine Moderatoren für solche Statistenrollen einzusetzen, weil wenn Thaddäus küsst, sieht es aus wie eine Seekuh, die grast. Das war also keine sehr schöne Beschreibung.
Diese Medien, ne?
Ja, das ist genau. Medienhass ohne Ende, nur habe ich auf die falschen Ratschläge gehört. Das heißt, du sagst jetzt, wenn man sich in einer solchen Kussszene wiederfinden sollte, man muss einen wildfremden Menschen küssen, dann küsst man auch volle Pulle.
Nee, man küsst ja nicht mit Zunge zum Beispiel, ne?
Also ja gut, mit Zunge, das ist ja jetzt vielleicht sowieso so eine Sache, da muss man ja eh erstmal einen Moment warten. Ist ja nichts, was man augenblicklich macht. Aber man küsst richtig Lippe auf Lippe.
Ja. Ja, das soll, also es muss ja auch, also in dem Moment, wo ich mir überlege, ich küsse jetzt nicht richtig, dann sieht das ja auch die Kamera und dann sieht es ja auch nicht aus, als wäre das jetzt hier Liebe oder was auch immer sein soll.
Nee, das kennen wir ja nicht als Laien. Ja. Trickkisten.
Nee, sobald ich spiele, bin ich das echt so, dann fühle ich das auch so. Also man verliebt sich, Kameras an, man verliebt sich, man entliebt sich, Kameras wieder aus. Das kann ich auf Knopfdruck.
Also das heißt, du könntest jetzt jemanden, wenn ich denn dein Spielpartner wäre und du solltest mir sagen, dass du mich willst, dann könntest du das so machen, wie du es vorhin hier gesagt hast, in unserem Podcast hier in der Hafenbar.
Ja.
Und weil ich fand das also ich würde mich davon total hinter die Fichte führen lassen, muss man ehrlicherweise mal sagen. Hast du noch...
Ja, du magst Boxtraining?
Ja.
Ist auch. Hast du, oder wen hast du schon mit Recht geschlagen?
Ah nee, ich habe nur immer so Thibaut gemacht oder so, oder Kickboxen mit von... Also ich habe noch nie jemanden in echt geschlagen. Also
könntest
nicht
du,
beim Bock.
Wenn du, ich sag mal hier, wenn man hier im Dunkeln am Hafen in Dortmund noch zum Auto geht, dann denk mal, könnte auch jeden Moment soweit sein.
Das wärst du darauf vorbereitet?
Tatsächlich.
Aber ich weiß, ich musste bestimmt eine Liebe meinem Spielvater eine Ohrfeige geben. Mhm. Und das hat mich so, ich hatte so Angst. Also ich sollte auch ja nicht doll und vorbei irgendwie, aber das, ich das bin gar nicht gewalttätig.
Vorbei, da geht's auch.
Ja, aber nee, vorher abbremsen, ich weiß gar nicht mehr wie, aber da hatte ich echt Angst. Also ich bin gar nicht gewalttätig, nee,
gewalttätig ist nicht, also die wenigsten Menschen, die geistig gesund sind, würden ja sagen, ich bin von Natur aus sehr gewalttätig.
Aber es gibt ja auch so Ehestreitereien schon manchmal, dass die körperlicher sind, oder?
Das finde ich im günstigen Fall.
Gegeben Frauen, Männern, also das könnte ich nie, auch wenn ich noch so böse bin.
Nicoletta, wie ist denn das bei dir eigentlich?
Ich glaube, das kommt häufiger vor, als man denkt.
Dass du auch einmal klatschst?
Nee, dass das zu Hause hinter verschlossenen Türen, was ja auch von beiden ausgehend, auf jeden Fall. Das aber ich finde genauso, dass ich das nicht gehört.
Ich finde das ein totales
Tabu. Ja, aber frag mal die Handwerker und so, die kriegen ja viel mit.
Ja, aber ich finde es trotzdem ausgeschlossen, dass ein Mann die Frau schlägt. Das finde ich absolut ausgeschlossen.
Ja, natürlich. Finde ich es aber auch nicht gut. Also ich finde generell, auch Kinder schlagen, Hunde schlagen, ich finde, man schlägt nicht.
Naja, ich habe so zwei bis drei Ohrfeigen von Frauen bekommen und ich muss sagen, die waren nicht komplett substanzlos. Also das war nicht so, dass man sagen könnte, dass dafür gab es keine Legitimation. Aber wir wollen da nicht ins Detail gehen, sondern wir wollen viel lieber die Frage stellen, warum bist du für den Dortmunder Tatort so hübsch?
Wer sagt das denn? Das weiß ich nicht. Ist das so?
Ist das vorstellbar, dass der Dortmunder Tatort, weil er der Dortmunder Tatort ist?
Würde ich sehr gerne mitspielen.
Ja?
Ja.
Mit Dings, Jörg Hartmann zusammen. Ja. Als Crazy Faber.
Ja, crazy.
Warum sollte deine Tochter auch Schauspielerin werden?
Ob sie das soll, weiß ich gar nicht. Im Moment will sie es auch gar nicht mehr. Sie will gerade Polizistin werden. Sie will nur ein bisschen schauspielen, um ihr Konto aufzubessern, damit sie bei DM und Rossmann ordentlich Kohle lassen kann. Für Dinge, die sie nicht braucht.
Also sie geht gerne in den Drogeriemärkten.
Oh ja, ganz schlimm. Ja.
Warum schlimm? Die sind überhaupt nicht.
Die hat 10 verschiedene Shampoos, sie hat ganz viele Masken, also die kauft so viel, ganzes Taschengeld.
Da sie ein kleines Mädchen ist, dürften ja ihre Haut noch tadellos
sein. Ja, eben. Und dann erzählt sie immer, sie hat irgendwelche Unreinheiten und muss Pickelpatches sich kleben und so. Und die hat gar keine Pickel mit 12 bisher. Toi, toi, toi. Aber sie klebt irgendwas hin.
Was macht sie denn für den Fall, dass sie wirklich Pickel bekommt? Dann wird es ja krass.
Ja, bin ich mal gespannt.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich gehe auch wahnsinnig gerne in Drogeriemärkte.
Ja, man geht ja immer hin, weil man eine Sache braucht.
Man kommt und
braucht hinterher eine Tragetasche, ne?
Genau, und kauft auch immer wieder eine Tragetasche. Hast du noch eine Frage?
Ja, wann gibst du zu, dass Helene Fischer und du euch nicht einfach nur ähnelt, sondern dass ihr Cousinen seid? Das ist eine Frage von dir, glaube ich. Also ich habe das aber, als ich dich jetzt erstmal im Internet nur angeguckt habe, auch gedacht. Und dann vorhin im ersten Moment gar nicht so, aber...
Ja,
ist schon da, ne?
Das ist total lustig. Ich habe das natürlich schon öfter gehört. Ich finde, das ist auch ein schöner Vergleich. Ich finde, Helene Fischer ist eine sehr hübsche Frau. Und das Krasse ist, meine Tochter hat das einmal selber gesagt. Da war sie, glaube ich, 3. Da haben wir die Helene Fischer Weihnachtsshow im Fernsehen geguckt. Und dann hat sie gesagt, Mama, da bist du. Oder sie war sogar 2,5 oder so.
Ernst?
Sie hat nein. Gesagt. Und Helene Fischer hatte so ein rotes Nikolaus-Kostümchen an, ganz kurz, ganz... Und ich dachte mir so, oh, okay, wenn meine Tochter denkt, das bin ich... dann muss da irgendwas dran sein mit der Ähnlichkeit, weil...
Ja, ja. Aber unbedingt.
Also das war der Beweis,
dass
da muss was dran sein, auch wenn ich das selber nicht so sehe.
Ich glaube, es ist auch nicht nur optisch, sondern Helene ist ja auch so, ne, dass sie den Tag auch so achtsam beginnt und den Tee erstmal und alles in Ruhe.
So sanfte Frau.
Ja, ich glaube, dass ihr euch dahingehend auch erinnert.
Oder wenn du die Liedzeile hörst, ich will immer wieder dieses Fieber spüren, löst das was in dir aus?
Ja. Ich bin verliebt in die Liebe.
Siehst du, wie sie lügen kann? Das war, ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Kennst du so ein Schrebergarten-Hit? Ich will immer wieder.
Ja, aber das singt sie doch.
Ja, genau.
Ja, ja.
Das bedeutet dir was?
Ich finde ihre Lieder auch nicht schlecht.
Okay, gut. Bei welcher eigenen Folge von Sturm der Liebe bist du eingeschlafen?
Eigenen?
Ja.
Naja, weil ich es ja nicht selber gucke, kann ich ja auch
nicht einschlafen. Du guckst
es ja nie. Und wenn ich es mal geguckt habe, weil ich vielleicht bewusst wissen wollte, okay, die Szene, die war irgendwie richtig krass, ich will sehen, kommt es so krass auch rüber, wie ich mich gefühlt habe, dann gucke ich ja aktiv und dann schlafe ich ja auch nicht ein.
Nee, natürlich nicht.
Wir haben noch eine Frage zu Sturm der Liebe.
Oioioio.
Was ist an den Memoiren von Konrad Blumenthal interessant?
Hat sie nicht mehr an Konrad Blumenthal, der Pilot, der seine Memoiren geschrieben hat?
Mein Vater.
Der Bekannte des Vaters, ne?
Nein.
Siehst du so?
Stimmt, das war ja gar nicht mein Vater. Das wäre der Vater.
War nur sein Bekannter.
Oder hat die irgendwo hergeholt, ich weiß es nicht mehr. War ich ja auch ganz sauer in der Rolle, dass die Mutter so lange gelogen hat.
Die Mutter hat so lange gelogen, genau. Die eine Frage hier, die haben wir schon beantwortet. Wie oft hast du als Traurednerin gedacht, ich gebe euch ein Jahr?
Nee, nie. Sonst würde ich die nicht verheiraten.
Das würdest du nicht
machen? Ehrlich?
Nee. Nein.
Wenn du merkst, das ist rissig.
Ja, aber Moment, ja. Sagst du dann, du hast an dem Tag doch keine Zeit oder sagst du, ihr solltet das euch nochmal überlegen?
Ich habe noch nie vor, deswegen. Aber ich glaube, ich könnte nicht wohl ein Gewissens die Rede schreiben und so geblumig und da. Und nee, also meine Paare, die lieben sich schon alle wirklich und sind strahlen, wenn die mir ihre Geschichte erzählen. Das ist ja das, was mich auch so erfreut daran, weswegen ich den Job mache, weil ich das so liebe, so wenn so ein Pärchen da sitzt und dann, wie war das nochmal? Ja, dann hast du meine Hand genommen und dann sitze ich da und gucke die an und denke so, seid ihr süß? Das erfüllt mich voll. Und wenn das nicht da wäre, wenn die da so, wenn ich neben dem Andi würden mir sagen, du, wir heiraten nur aus Steuergründen hier, ne? Eigentlich mögen wir uns gar nicht.
Dieses Jahr hast du schon ein paar Buchungen?
Ja.
So
ich habe aber auch noch Termine, wenn du einen suchst.
2. Juni 26 oder so könnte ich mir vorstellen, ist dieses Jahr vielleicht ein beliebter. Ne? Es ist doch immer, wenn man Zahlen, die man sich gut merkt.
2626. Ja, stimmt. Welche Yoga-Stellung verbessert den Sex, Sarah?
Alle, weil man sich danach ja total, also das sagen auch alle Frauen, das sagen sogar Frauen manchmal, dass die Männer das sagen, so, dass sie dann viel entspannter sind, sich selber mehr annehmen, ihren Körper schöner finden, so in sich ruhen. Ich mache viel Hüftbeugeröffnung, weil Hüftbeuger hängen mit dem unteren Rücken zusammen. Die meisten Leute haben Probleme im unteren Rücken und deswegen, ja. Wenn du die Hüftbeuger irgendwie öffnest und lockerst und stärkst, dann wirkt sich das total auf den unteren Rücken aus. Und
ich bedauere so sehr, diese Frage gestellt zu haben, weil uns das hier in ein Fahrwasser führt, was überhaupt nicht hierhin gehört in den Dortmunder Hafen. So in dem Fall, Nicolette, du guckst
doch, schon. Ich überlege, weil an welchem Tag ich Hüftbeugeröffnung finde ich gut, Herz öffnen aber auch.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich glaube, du machst ja auch immer Fokus auf eine Sache. Vielleicht.
Herz öffnen durch die Übung.
Ja, Brustkorb.
Ach so, ja, natürlich.
Das gehört ja gewissermaßen zusammen. Ne?
Herz und Hüfte.
Ja, wenn du die Hüfte öffnest, dass du vielleicht vorher das Herz öffnen könntest. Das wäre jetzt romantisch.
Das ist allegorisch gesprochen. Ich
würde das gerne kombinieren im Bestfall.
Ich kombiniere das auch gerne. Das bietet sich auch immer an.
Okay, dann seid ihr euch ja immerhin schon einig. Dann haben wir das geschafft. Vielen Dank. Das ist toll, Sarah, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank.
Ja, danke euch für die Einladung.
Ganz, 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 ganz viel Glück. Ich hoffe sehr darauf, dass du sehr, sehr bald eine herbe Serienmörderin spielt.
Ja.
Oder sowas in der Richtung. Oder irgendwas, ja, so Sklavenhalterin. Ja, also es gibt unterschiedliche Varianten von Dunkelheit die, oder zumindest Bösartigkeit, die du dir vorstellen kannst. Das
ja, menschliche Abgründe sind mir nicht fern. Vielleicht trifft es das.
Okay.
Dann sehen wir uns wo? Im UCI oder im Casablanca?
Egal, wo immer der Film mit Sarah läuft. Wir gucken alles an. Dankeschön.
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 Vielen Dank.
Vielen Dank.